Donau-Eschinger Musiktage vom Südwestrundfunk. Live in SWR 2.
Herzlich willkommen aus dem Mozartsaal der Donauhallen zum 9. Konzert der Donau-Eschinger Musiktage. Ich bin Jörg Lengersdorf. Das Ensemble betritt gerade die Bühne und ich bin jetzt mit dem Publikum gespannt auf 3 Welturaufführungen und eine Deutschlandpremiere im Lauf dieses Konzerts mit neuer Musik. Der SWR und das Ensemble Intercontemporain aus Paris, angereist hier ans Donauufer mit Dirigent Matthias Pinscher, haben Kompositionen in Auftrag gegeben und einige davon sind erst ganz kurz vor Probenbeginn fertig geworden. Die Tinte wäre also noch frisch auf dem Papier, wobei natürlich die Frage, ob mit Tinte geschrieben wird oder eher mit digitalen Satzhilfen, von allen 4 KomponistInnen unterschiedlich beantwortet wird. Der 1979 geborene Komponist Johannes Borowski, der hat zum Beispiel jedenfalls ein Blatt eines handgeschriebenen Skizzenbuchs abdrucken lassen, für das wie immer viele 100 Seiten dicke Programmbegleitbuch der Donau-Eschinger Musiktage. Und mit diesem Buch konnte man in den letzten Tagen ganz viel internationales Publikum hier auf den Straßen der ehemals fürstlichen Residenzstadt sehen. Als erstes steht jetzt im Konzert an ein Stück der 1982 in Slowenien geborenen Komponistin Nina Schenk, Terra 2. Jeweils mit Punkten zwischen den Buchstaben des Titels T-E-R-R-A und jeder Buchstabe repräsentiert einen Abschnitt des Stücks basierend auf der Elementenlehre antiker Kulturen und einem ähnlichen chinesischen Modell. Wasser, Luft, Erde, Feuer und Äther. Das Ensemble Intercontemporain und Matthias Pinscher.
Thank you.
Eine Welturaufführung bei den Donaueschinger Musiktagen und natürlich hier in SWR 2. Das war Nina Schenks Terra 2. Fünf Buchstaben, T-E-R-R-A, die repräsentieren fünf Elemente in den Abschnitten dieses Stücks, darstellend Wasser, Luft, Erde, Feuer und eine fünfte Substanz, unveränderlich, himmlisch, ätherisch. Und jetzt ist hier natürlich auch Komponistin Nina Schenk aus Slowenien auf die Bühne gekommen, im Mozartsaal, hier in den Donaueschinger Donauhallen und bedankt sich für den Applaus beim Publikum. Matthias Pinscher lässt auch nochmal sein Ensemble Intercontemporain beklatschen und geht jetzt erst einmal von der Bühne, denn gleich geht es natürlich weiter nach einer kurzen Umbaupause hier in Donaueschingen. Ich hatte aber schon Gelegenheit, vor dem Konzert die Komponistin Nina Schenk treffen zu können. Und bei dieser Gelegenheit habe ich sie als erstes gefragt, ob sie, Nina Schenk, denn eigentlich ihre Komposition mit Bleistift anfertige oder am Computer konzipiere.
Alles mit dem Bleistift. Computer ist für mich nur das letzte Schritt, wo ich alles dann aufschreibe oder kopiere, was ich geschrieben habe. Aber sonst mag ich es wirklich, wenn ich alles mit dem Bleistift schreibe.
Man könnte eigentlich auf den Gedanken kommen, dass es doppelte Arbeit ist, oder?
Doch, das ist Doppelarbeit. Ich habe es eigentlich versucht, direkt im Computer, aber ich sehe meine Musik nicht gut im Computer, in diesem Notenstift. Und ich habe manchmal auch Probleme, wenn ich zum Beispiel das Stück an meinen Noten sehe, auf Papier. Und wenn ich später das Stück ausdrücke aus dem Computer, da ist die Partitur so anders. Ich muss sie, so gesagt, ganz neu lernen, dass sie sie dann so sehen, wie ich zum Beispiel meine Noten sehe. Weil das sieht ein bisschen anders aus, wie es, wenn man es mit der Hand schreibt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann beeinflusst also das Schriftbild, das Sie sehen, Ihre eigenen Partitur, den eigenen Hörvorgang Ihres Stückes im Kopf.
Genau, genau. Ich höre das Stück, wenn ich es klar auf meinem Papier sehe. Sonst habe ich Probleme. Deswegen bin ich beim Papier geblieben.
Ja, was für eine Arbeit das ist dann, das anschließend zu kopieren. Das haben Sie mir eben vor dem Konzert schon verraten.
Ja, ich bin Mutter von zwei Söhnen und ich habe selten Zeit, um irgendwas Neues zu hören, was Neues zu erleben von, sagen wir, von der zeitgenössischen Musik oder was anderes auch. Und ich benutze die Zeit, wo ich meine Musik kopiere ins Computer, benutze ich, dass ich meine Hörer da habe und dass ich dann entweder eine Oper oder irgendwo eine Übertragung von einem Konzert höre oder Podcast oder, aber ich will wirklich meinen Kopf beim Kopieren abschalten, sodass ich dann keinen Einfluss darauf habe, was ich auf das Papier geschrieben habe, das muss ich dann ins Computer und ich soll es nicht mehr berühren.
Das heißt, das Stück entsteht auf dem Papier und der Vorgang des Kopierens hat für Sie eigentlich mit Musik überhaupt nichts mehr zu tun. Sie sind tatsächlich in der Lage, dann auch Don Giovanni zu hören, während Sie das auf dem Computer abtippen, was Sie in Ihrem Kopf mit Bleistift entworfen haben.
Genau, genau. Eigentlich wäre es wirklich schön, wenn ich einen noch hatte, dazu einen Assistenten oder sowas, dass das für mich machen würde. Aber das würde dann schon bedeuten, dass ich meine Noten so schreiben würde, dass jemand anders das auch sehen kann. So. Aber trotzdem ist meine Notenschrift nicht so ganz klar, dass das jemand anderes eigentlich kopieren könnte. Und deswegen ist das doppelte Arbeit für mich.
Was kann man am besten beim Kopieren hören?
Ich mag Oper, ganz ehrlich.
Soweit die 1982 geborene Komponistin Nina Schenk, deren Welturaufführung von Terra 2 gerade live hier im Mozartsaal der Donauhallen bei den SWR Donau-Eschinger Festspielen zu hören war, mit Matthias Pinscher am Pult des Ensemble Intercontemporain. Und Nina Schenk hat mir anschließend heute Morgen beim Frühstück noch verraten, dass sie tatsächlich, sie mag ja Oper, eine ganze Oper mit sich herumträgt, nämlich Skizzen zu einer Oper, die von ihr demnächst aufgeführt werden soll. Im Rucksack natürlich auch die handgeschrieben. Ja, als nächstes steht aber hier in den Donauhallen im Mozartsaal Rumorarium an. Ein Stück des 1980 geborenen französischen Komponisten Pierre-Yves Massé. Und Rumorarium, das ist, wenn man so will, eine akustische Ausstellung von Rumoren, also von anonymem Gerede. Von einem Sampler, auf einem Soundkeyboard, werden auf der Straße gesammelte Geräusche eingespielt bei diesem Stück. Zum Beispiel werden wir gleich hören ein Akkordeon auf den Boulevards von Paris, eine Geige aus der Moskauer U-Bahn, ein Saxophon irgendwo in einem New Yorker Park, eine japanische Bambusflöte. Man hört das alles gleich im Stück, aber nur schemenhaft sozusagen in klanglichen Bruchstücken. Und das Orchester auf der Bühne, das Ensemble Intercontemporain aus Paris, übersetzt diese elektronischen Straßenfundstücke dabei selbst, transportiert die Geräusche sozusagen dann im Stück auf ein instrumentales Niveau direkt auf der Bühne. Das Rumoren der Straße, das elektronisch vom Band eingespielt wird, das findet so eine Art Nachhall in der Komposition. Wobei dann auch noch an den Enden des Orchesters hinten drei Schlagzeuger aufgebaut sind, die fungieren wie eine Art Bindeglied zwischen dem Straßenruf, dem elektronischen und dem Echo. Also sozusagen sind die Verbindungsleute zwischen innen und außen. Und Matthias Pinscher vom Ensemble Intercontemporain sollte jetzt in den nächsten Sekunden hier die Bühne betreten, live bei den SWR Donau-Eschinger Musiktagen, um zu dirigieren Rumorarium von Pierre-Yves Massé, komponiert im Jahr 2018 in deutscher Erstaufführung. Aber das Orchester hat noch nicht ganz alle Plätze eingenommen auf der Bühne bei solchen Welturaufführungen. Da gibt es natürlich auch immer jede Menge Umbauarbeiten zwischen den einzelnen Stücken, sind zwar ganz ähnlich besetzt, auch hier Streicher auf der Bühne, Bläser, wie gesagt Schlagzeug, aber doch in einer ganz anderen Aufstellung zueinander. Und jetzt kommt Matthias Pinscher hier auf die Bühne in Donau-Eschingen, Rumorarium von Pierre-Yves Massé, deutsche Erstaufführung hier live in SWR 2.
Thank you.
Das war dann fast ein lakonischer Schluss, auch mit einer lakonischen Geste abgewunken von Dirigent Matthias Pinscher vor dem Ensemble Intercontemporain. Sozusagen der Klang der Straße. Man hat irgendwo ein Saxophon gehört aus einem U-Bahnhof, Straßenmusiker aus Paris. Das alles wurde elektronisch per Keyboard in ein Orchester projiziert und die Musiker auf der Bühne haben dann sozusagen die Geräusche von der Straße beantwortet auf ihren Instrumenten. Und Pierre-Yves Massé, 1980 geboren, der Komponist aus Frankreich, steht jetzt hier auch auf der Bühne in Donaueschingen, bedankt sich beim Publikum für die Welturaufführung seines Rumorariums, kann man ganz frei übersetzen, als anonymes Gerede. Ja, und Matthias Pinscher geht jetzt hier in Donaueschingen von der Bühne, während das Publikum noch weiter klatscht. Hier in Donaueschingen beginnt jetzt gleich beim Konzert natürlich die Pause. Anschließend, nach der Pause, geht's weiter noch mit zwei Welturaufführungen von neuer Musik. Es gibt ein Stück von Beat Forer, das Fragment eines Klarinettenkonzerts und ein Werk des Komponisten Johannes Borowski. Das ist alles heute Musik, die SWR und Ensemble Intercontemporain in Auftrag gegeben haben für Donaueschingen. Und ich glaube, man sagt nicht zu wenig, wenn man sagt, Donaueschingen ist dieser Tage tatsächlich das Zentrum der Welt für neue Musik auf den Straßen hier in der ehemaligen Residenzstadt. Da sieht man ja tatsächlich auch Menschen aus allen möglichen Ländern, die mit dem berühmten Programmbuch mehrere hundert Seiten stark von den Donaueschinger Musiktagen durch die Gegend gehen. Ja, in Donaueschingen ist tatsächlich alles Musik, alles neue Musik, aber nicht nur an den offiziellen Veranstaltungsorten, sondern auch überall anders in der ehemaligen Residenzstadt. Es gibt Klanginstallationen zu Lande, in der Luft, auch im Wasser. Und meine Kollegin Leonie Reinecke nimmt uns jetzt in der Pause mit an Orte, die Musik machen.
Es riecht nach Chlor. Die Luft ist warm und feucht. Unter den Füßen kühle Kacheln und Pfützen. Die Klanginstallation Neglu der Künstlerin Kirsten Reese findet im Schwimmbad statt. Unter Wasser, über Wasser. In der Donaueschinger Reha-Klinik Sonnhalde. Um die Komposition zu hören, ist man gezwungen, buchstäblich ins kalte Wasser zu springen. Denn mit speziellen Lautsprechern werden Klänge unter Wasser abgespielt. Statt adretter Abendgarderobe und gedämpftem Licht muss sich das Publikum also auf Badekleidung und Neonröhrenbeleuchtung einlassen. Aber genau eine solche irritierende Hörsituation betrachtet Kirsten Reese als anregend.
Es fängt ja schon damit an, dass der Körper dann unter Wasser ist und dann ist man ja wirklich auch, sind die Ohren in einem ganz anderen Medium und dadurch ist man ja selber gar nicht mehr so präsent, wie man das sonst ist. Und deswegen, glaube ich, kann man da ganz gut sich auch reinbegeben.
Schwimmend und mit dem ganzen Körper kann man die Musik wahrnehmen. Zusätzlich befinden sich Trompeter im Hallenbad, die den körperlosen Lautsprechersound durch live gespielte Klänge ergänzen.
Die sind quasi die Musikkörper in dem Raum, ne, die da durchlaufen und da auch spielen und eben mit ihrem Instrument damit interagieren, also ganz direkt sozusagen, weil es ist ja auch ganz direkt, eben wenn man ein Instrument spielt.
Im Wasser Musik zu hören, ist ein immersives Erlebnis. Außerdem können die Zuhörer gewissermaßen mitkomponieren. Denn je nachdem, ob man seinen Kopf über oder unter Wasser hält und auch je nach Schwimmgeschwindigkeit oder Position im Bad, klingt die Musik unterschiedlich.
Ich hatte so die Idee, dass einfach auch Musik auf- und abtaucht oder beziehungsweise der Hörraum ist so eine Art intimer Raum, der auch irgendwie nach innen geht und an die Erinnerung geht. Und deswegen kommen so Musikstile vor, die so sind, als besucht man die gerade nochmal im inneren Hören. Eine Techno-Geschichte, also das habe ich zum Ausgangspunkt genommen und dann habe ich daraus wieder Klangschichtungen gebaut und das wieder mit dem Trompetenklang verknüpft und so. Das waren immer alles nur die Ausgangssachen. Oder so früher elektronische Musik, das sind dann immer ganz kleine Bestandteile und daraus haben sich dann wieder Melodien entwickelt und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Aber so ist das und so ein paar Anklänge daran hört man, glaube ich, auch noch.
Das Wasser als Filter, der die Wahrnehmung vernebelt. Kirsten Reeses Installation mutet wie eine Sammlung klanggewordener, verwässerter Erinnerungen an frühere Zeiten an. Ein surreales Szenario zwischen kontemplativer Kunsterfahrung und Freizeitbeschäftigung. Surreal geht es auch in Marco Cicilianis Projekt Anna und Marie in der alten Hofbibliothek zu. In einem abgedunkelten Raum stehen sich zwei Geigerinnen in weißen Gewändern gegenüber. Sie spielen in einer Umgebung aus verschiedenfarbigen Lichtern und zwei riesigen Leinwänden, auf denen rätselhafte 3D-Animationen zu sehen sind. Der visuellen Welt, die Ciciliani entworfen hat, haftet etwas Unheimliches an. Die Bilder auf den Leinwänden bewegen sich zwischen abstrakten Texturen und Darstellungen von Organen, Embryonen und Föten. Zwar ist keine eindeutige Handlung erkennbar, aber es lassen sich durchaus Abläufe und Abfolgen von Aktionen ausmachen. Ähnlich wie in einem Computerspiel. Was stellt Ciciliani mit diesem multimedialen Setting dar?
Dieses Stück handelt von zwei Anatomistinnen, die im 18. Jahrhundert gelebt haben, die auch Pionierarbeit geleistet haben im Bereich von der Herstellung von Wachsmodellen, von menschlichen Organen, Körperteilen und so weiter. Mich hat es bei meiner Recherche beeindruckt, dass diese Frauen gleichzeitig gewirkt haben. Eine lebt in Bologna, die andere in Paris. Sie hatten teilweise die gleichen Auftraggeber und Auftraggeberinnen, aber offenbar sind sie sich nie begegnet. Was ich in meinem Stück mache, ist eigentlich eine fiktive Geschichte erzählen von einer Begegnung dieser beiden. Und was man in den Konzerten erlebt, ist, dass zwei Violinistinnen spielen, eine an der E-Violine, die andere an einer Barockvioline, die eigentlich diese zwei Persönlichkeiten repräsentieren, die Marie Bicheron und Anna Morandi. Und durch ihr Violinspiel navigieren sie in einer 3D-Umgebung. Und dadurch, dass sie bestimmte Triggerpunkte betätigen oder bestimmte Regionen begehen, können sie entscheiden, wie sich diese Geschichte der Begegnung entwickelt. Es wird eine Geschichte tatsächlich erzählt, allerdings läuft das nur über Kopfhörer, die im Raum ausliegen und da kann das Publikum wahlweise hineinhören und wirklich der Geschichte folgen, die über Dialoge zwischen den beiden erzählt wird, oder man kann das Ganze auch einfach als rein musikalische Performance erfahren. Tatsächlich ist aber diese Geschichte eben nicht fix, sondern es gibt viele unterschiedliche Varianten und es gibt dann immer so Knotenpunkte in der Geschichte, wo dann die Violinistinnen entscheiden können, entwickelt sich das jetzt so oder so, wird es irgendwie dramatisch oder vielleicht friedlich. Und so kann man eben ganz unterschiedliche Varianten von der Geschichte und natürlich auch von der Komposition dadurch realisieren. Und das geht dann etwa so von innigster Freundschaft bis zu totalen dramatischen Fallouts, wo die eine die andere rausschmeißt.
Musik. Über die Veränderung von Dynamik und Tonhöhe lenken die Geigerinnen ihre Navigation durch die 3D-Umgebung. Auf diese Weise entstehen verschiedene Varianten von Marco Cicilianis Erzählung um die fiktive Begegnung der beiden Anatomistinnen. Eine Mischung von Realität und Fiktion findet sich auch in einem anderen Projekt der Donaueschinger Musiktage. Es hat den Titel Das Festival und ist eine performative Arbeit des Duos Herbert Mohren. Die beiden Künstler Melanie Mohren und Bernhard Herbert entwerfen hier ein Festival im Festival. In kleinen Gruppen wird man durch ein fiktives Festivalgelände geführt, das sich genau wie die Spielorte der Donaueschinger Musiktage selbst aus Bühne, Wartebereich, Empfang und Festivalzentrum zusammensetzt. Allerdings werden die Auftragskompositionen, die für dieses Festival entstanden sind, ausschließlich von Kindern aufgeführt. In das Festival müssen Kinder nicht mehr auf dem Spielplatz nebenan geparkt werden, sondern sie sind Mitgestalter des künstlerischen Geschehens. Insgesamt versteht sich das Projekt als Raum für alle bisher unrealisierten bzw. unrealisierbaren Festivalideen. Stücke etwa, die zu aufwendig oder zu ortsspezifisch für eine tatsächliche Umsetzung sind. Das Festival ist damit weniger eine Aufführung als vielmehr ein Denkangebot. Eine Veranstaltung der unmöglichen Möglichkeiten. Während das Konzept von Herbert Mohren sich in einem eher vagen, unbestimmten Gedankenfeld abspielt, wirkt ein anderes Klangkunstprojekt umso greifbarer, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit seinem Tonspiegelraum generiert der Architekt und Medienkünstler Bernhard Leitner gewissermaßen Klänge zum Anfassen. Zu erleben in der Pergola vor den Donauhallen.
Ich verwende Parabolspiegel, wo ich im Fokus einen Lautsprecher platziere, der aber nach innen gerichtet ist, sodass aus dem Parabolspiegel ein Klangstrahl geworfen wird. Und ich habe in dieser Installation 5 Parabolspiegel verwendet. Das heißt, Klangstrahlen werden in verschiedenen Richtungen auf die Decke, auf die Fassaden, auf den Boden, wie auch immer, gerichtet. Und von dort werden die dann weitergespiegelt. Also deswegen heißt die Arbeit auch Ton, Spiegel, Raum.
Die zugespielten Klänge reichen von Synthesizer-Sounds und Geräuschmixturen bis hin zu verhalten menschlichen Stimmen.
Ich höre es aber nicht, der ferne Quellen des Geschicks betäubt, gehe ich den Blick nach oben hin zum Himmel auf.
Die Klänge werden auf die Decke gerichtet oder von Weitem auf die Fassade des Gebäudes mit dem Mozartsaal. Und dort, wo der Klang auftritt, ist kein Lautsprecher. Das heißt, es sind eine Art akustische Erscheinungen, die aber sehr deutlich und klar sind und zum Teil fast haptisch sind. Also man kann die nicht nur sehen mit dem Ohr, sondern man hat auch das Gefühl, dass sie eine gewisse Haptik haben. Und die Akustik ist ja auch haptisch. Mit dem Klangstrahl funktioniert das genauso wie mit einem optischen Strahl. Ausfallswinkel ist gleich Einfallswinkel. Das muss man berücksichtigen, weil gewisse Sachen hört man wirklich nur in einem bestimmten Bereich, das heißt im Ausfallswinkel. Wenn ich daneben stehe, höre ich das eben nicht.
In Bernhard Leitners Tonspiegelraum ist die Organisation von Klang weniger eine Zeitkunst als vielmehr eine skulpturale oder architektonische Arbeit. Ganz ähnlich verhält es sich bei Angela Bullochs Elliptical Song Drawings. Hier werden Klänge sichtbar gemacht. Im Museum Art Plus sind mehrere Maschinen an Wänden installiert, die an metallenen Schienen einen Filzstift bewegen. Diese Bewegungen werden durch zugespielte Musik ausgelöst. Je nach Lautstärke, Klangfarbe und Tonhöhe reagiert der Stift anders und zeichnet verschieden große Kreise und Ovale auf die Wand. Die Musik, die die Maschinen steuert, ist allerdings für den Betrachter nicht hörbar. Ihm bleiben nur die Geräusche der Motoren, das Scharren des Stifts auf dem Papier und natürlich die visuelle Übersetzung. Bei Angela Bullochs Drawing Machines kommen verschiedene künstlerische Disziplinen zusammen. So provoziert das Projekt eine Betrachtung von Kunst nicht als spartengebundenes, sondern als ganzheitliches Erfahrungsangebot. Auch wenn die sinnlichen Ebenen nicht immer alle unmittelbar erlebt werden können. In dieser Hinsicht steht Angela Bullochs Arbeit paradigmatisch für das gesamte Spektrum der Klangkunst bei den Donaueschinger Musiktagen. Ich denke nicht in getrennten Kategorien, wenn es um künstlerisches Arbeiten geht. Mir geht es vielmehr um Ideen, um gedankliche Konzepte, die ich dann auf eine angemessene Weise umsetze. Und meistens bestehen diese Konzepte in sich schon aus mehreren Elementen. Klang, Bild, Objekten, algorithmischen Strukturen und Übersetzungsprozessen von einem Medium ins andere. Man könnte also sagen, ich arbeite mit Systemen.
Leonie Reinecke war für die Neue Musik in SWR 2 unterwegs in Donaueschingen und hat sich die Klanginstallationen angesehen und angehört, die hier allerorten im Stadtbild zu finden sind. Und wir, man hört es schon am Applaus, sind jetzt wieder im Mozartsaal in den Donaueschinger Donauhallen, wo jetzt gleich das neue Stück des Komponisten Beat Furrer uraufgeführt wird. Der Titel, ja, ist eigentlich ein Korsett, aber auch eine Spielwiese zugleich für Inhalte jedweder Art. Das Stück heißt Konzert für Klarinette. Es gehe um die Linie der Klarinette, um die Erscheinung des Soloinstruments. Alles werde Teil dieser Linie. Das liest man jedenfalls in mehrere hundert Seiten starken Programmheft hier bei den Donaueschinger Musiktagen. Und der Text, dass es um die Linie der Klarinette geht, der verrät damit ja viel, aber er verrät gleichzeitig auch wenig. Das ist die Rede von der Aufsplitterung der Solostimme in der ersten Phase des Stücks in verschiedene Klangqualitäten und im weiteren Verlauf werde dann zwischen linear und kaleidoskopisch verlaufenden Strukturen aufgefächert, die über Verschiebungen von Zeitlichkeiten ineinander gefächert würden. Ja, am Ende sagt man, gäbe es ein Unisono, so steht es jedenfalls im Programmheft, aber das Stück ist nicht ganz fertig geworden, deswegen bleiben Spekulationen über das Ende des Stücks jetzt doch, was sie sind, nämlich Spekulationen. Der sich ja gerade aber vor dem Publikum verbeugt, das ist der Solist Martin Adamek im Klarinettenkonzert im Fragment von Beat Furrer. Matthias Pinscher steht am Pult des Ensemble Intercontemporain. Thank you. Und doch hat es einen effektvollen Schluss, obwohl es nicht ganz fertig geworden ist. Das Fragment eines Klarinettenkonzerts von Beat Forrer. Das Publikum hier in Donaueschingen im Mozartsaal der Donauhallen begeistert nicht zuletzt vom Solisten dieser Welturaufführung von Martin Adamek vom Ensemble Intercontemporain, der jetzt von Matthias Pünscher, dem Kopf des Ensembles, aufgefordert wird, sich hier vor dem Publikum zu verbeugen. Ja, was das Publikum im Saal tatsächlich nicht weiß, ist, dass das Stück erst im Laufe der letzten Woche fertig geworden ist, wenn man bei einem Fragment von Fertigwerden überhaupt reden kann. Das heißt, Solist Martin Adamek hatte also auch nur ausgesprochen wenig Zeit, seine Stimme so vorzubereiten. Und hier gibt's nochmal begeisterten Applaus, auch für den Solo-Klarinettisten. Der Komponist Beat Forrer kann heute tatsächlich hier nicht sein in Donaueschingen. Und auch das Ensemble Intercontemporain klatscht für den Primus Inter Pares, für den ersten Klarinettisten aus den Reihen des Ensembles, der die Aufgabe der Welturaufführung hier auf sich genommen hat. Ja, und gleich steht hier ein Werk des Komponisten Johannes Borowski an. Und auch den Komponisten dieses nächsten Stücks habe ich gestern Abend bei der Generalprobe getroffen. Und er hat mit mir darüber geredet, was eigentlich der Titel seines Stücks bedeutet.
Mein Ensemblestück allein ist vielleicht das meiner Stücke, was am meisten für sich selbst, für sich alleine steht. Also im Normalfall, wenn ich über Musik spreche, dann kreiere ich so etwas wie eine Bedeutung oder wie eine Struktur, die man auf die Musik überträgt. Und hier wollte ich eigentlich genau das Umgekehrte, dass aus musikalischen Elementen heraus, aus der Musik selbst, sich eine Bedeutung und Funktionen der einzelnen Elemente etablieren, die wir dann, indem sie gezeigt werden und indem sie sich dann verwandeln, interessiert nachverfolgen, wodurch ja sowas wie Formspekulation, ein Dialog mit dem Publikum aus der Musik heraus entsteht.
Das klingt ein bisschen so, als sei der Titel allein eigentlich so ein Signifikant für eine Art thematische Null. Das heißt, es steht nicht ein programmatischer Gedanke am Anfang, sondern ein Klang, oder was ist es?
Das ist ganz schwer zu sagen, was am Anfang von einem Stück steht, weil es sind immer sehr, sehr verschiedene Dinge, sehr vielfältige Dinge. Zum Beispiel habe ich mich zu Beginn des Kompositionsprozesses intensiv mit den Kantaten von Johann Sebastian Bach auseinandergesetzt. Und insbesondere die Kantate Allein zu dir war sozusagen eine Art von Startimpuls für dieses Stück. Dort gibt es eine Arie, wo sehr konsequent mit wenig Motivmaterial gearbeitet wird und wo ähnlich wie in meinem Stück ich es angestrebt hatte, aus unterschiedlichen Konstellationen dieser Elemente unterschiedliche Bedeutungsebenen entstanden sind, unabhängig vom Text, der verwendet wird.
Dieser Rückgriff auf Bach, hat der auch dazu geführt, dass ich hier im Skizzenmaterial, was zum Beispiel im Programmheft der Donaueschinger Musiktage abgedruckt ist, dass ich in diesem Skizzenmaterial, was die Zuschauer sicher auch ansehen können, dass ich da so eine Art Akkordverlauf finde, dass da aufgezeichnet sind eine Folge von Akkorden, die sozusagen das Stück determinieren. Ist das sozusagen der Rückgriff auf diese alte Kompositionstechnik?
Das stand wirklich als Ausgangsidee für mich zur Debatte. Geblieben sind bestimmte Akkordstrukturen und Abfolgen, die sich dann aber nach und nach vollkommen von Bach gelöst haben. Also diese Außenreferenz Bach, die ich jetzt so stark betone, wird wahrscheinlich aus dem Stück nicht mehr herauslesbar sein, sondern nur noch im Untergrund vielleicht als kleine Energie mitschwingen.
Ja, Johann Sebastian Bachs Musik wird also zumindest unterschwellig im Stück wahrzunehmen sein, sagt Komponist Johannes Boris Borowski, mit dem ich mich gestern bei der Generalprobe unterhalten habe. Noch ein anderer Aspekt dieses gleich zu hörenden Stücks allein von Johannes Borowski könnte weitere Assoziationen wecken, nämlich der Einsatz der Hörner im Stück. Gestern bei der Probe ist der Komponist darauf angesprochen worden, dass die Hörner doch ein Motiv aus der Alpensinfonie von Richard Strauss zu zitieren scheinen. Johannes Borowski hat sich nicht darauf festlegen lassen. Zumindest so viel hat er verraten, dass er selber ein passionierter Kletterer ist, sicherlich gern in den Alpenwald. Schien mir nicht den Eindruck zu machen, als sei er ein großer Freund von Richard Strauss' Alpensinfonie. Jetzt aber Matthias Pinscher am Pult des Ensemble Intercontemporain allein. Johannes Borowski.
Thank you.
Ja, auch nicht nur, aber auch ein Solokonzert für Bratsche und zwei Hörner allein von Johannes Boris Borowski, der jetzt hier in den Donauhallen in Donaueschingen im Mozartsaal auf die Bühne kommt. Matthias Pinscher bedankt sich auch bei den Solisten des gerade gehörten Stücks und umarmt jetzt den Komponisten, der sich jetzt vors Publikum stellt, natürlich auch nochmal die Hand auf die Schulter des Solobratschers legt. Ja, gestern Abend bei der Generalprobe, da gab es noch Diskussionen, wo man die beiden Hornisten aufstellen solle. Zunächst standen sie links und rechts vom Orchester. Jetzt schließlich hat man sich am Ende der Probe doch noch darauf geeinigt, beide links vom Orchester zu postieren. Doch ein sehr komplexer Part, der da teilweise in direkten Frage und Antworten besteht für die beiden Hornisten. Und da verbeugen die beiden sich zusammen. Matthias Pinscher, der Kopf des Ensemble Intercontemporain, und der Komponist Johannes Borowski. Welturaufführung gerade seines Orchesterstücks. Allein hier bei den Donaueschinger Musiktagen und natürlich im Radio auf SWR 2. Bravo-Rufe hört man jetzt auch aus dem Publikum. Der finale Applaus hier aus der Halle bezieht sich natürlich auf das Ensemble Intercontemporain, das vier Stücke aus der Taufe gehoben hat. Das heißt drei Welturaufführungen, eine deutsche Erstaufführung mit dem Werk von Pierre-Yves Massé am Ende der ersten Hälfte. Und ich habe es vor dem Konzert schon gesagt, teilweise sind die Stücke ganz kurz vor dieser Uraufführung erst entstanden. Zum Beispiel das Klarinettenkonzert, das Fragment von Gerd Forer. Die Noten waren erst in der vorigen Woche fertig. Noch einmal lässt Matthias Pinscher das ganze Ensemble aufstehen vor dem, ja, frenetisch jubelnden Publikum. Bravo-Rufe hier im Mozartsaal der Donauhallen bei den Donaueschinger Musiktagen. Und damit ist dieses 9. Konzert der Donaueschinger Musiktage für jetzt zu Ende gegangen. Donaueschingen geht jetzt sozusagen in den Endspurt. Hier stehen ja noch einige Konzerte an. Außerdem gibt es noch die Klanginstallationen im ganzen Stadtbild. Jetzt bekommt Johannes Borowski nochmal Applaus vom Publikum hier in den Hallen. Ja. Und mir bleibt noch, mich zu bedanken natürlich bei den Zuhörern am Radio hier bei uns in SWR 2, bei Bernd Notnagel, Tobias Hoff, Udo Lehnen in der Technik, bei Iris Steimle für die Realisation vor Ort, bei Michael Repan, dem Redakteur der Sendung. Mein Name ist Jörg Lengersdorf und ich gebe damit zurück nach Baden-Baden.
Donaueschinger Musiktage vom Südwestrundfunk. Live in SWR 2.